Ja, ihr Lieben, ich grüße euch ganz lieb aus Frankreich und freue mich, dass ich euch auf diesem Weg eine Botschaft weitergeben darf. Natürlich wäre es schöner, wenn man sich sehen würde, aber ja, ich bin trotzdem froh, denn der Herr hat mir schon vor einiger Zeit was aufs Herz gelegt und das möchte ich euch gern weitergeben. Und zwar geht es um die aktuelle Situation und wie wir mit dieser Situation oder was wir in dieser Situation auf jeden Fall verstehen sollten. Und da hat mir der Herr schon vor einigen Wochen eine Bibelstelle gezeigt, die möchte ich euch kurz vorlesen. Und zwar steht die in Jeremia 6, in Vers 18, da heißt es: Darum hört ihr Nationen. Und erkenne du Gemeinde, was mit ihnen geschieht. Höre es Erde und so weiter. Ich komme nachher auch nochmal auf die Bibelstelle zurück. Aber das ist wirklich, da steht, hört ihr Nationen und erkenne du Gemeinde. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Die Nationen hören, was passiert. Aber wir als Gemeinde, wir sollen erkennen, was passiert. Und das verstehen auch einfach. Und genau darum soll es gehen. Wie können wir diese momentane Situation verstehen? Nicht nur hören durch die Nachrichten und so weiter, sondern wirklich verstehen, was hat das mit uns als Gemeinde zu tun. Denn Gott spricht an dieser Bibelstelle zu den Nationen, die hören und wir sollen es aber erkennen. Und da möchte ich mit anfangen. Und zwar ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir auch in dieser Zeit jetzt erkennen, wer wir als Gemeinde eigentlich sind. Ja? Wenn man so die Nachrichten hört, dann hört man ständig nur: Das und das ist eingeschränkt und das geht nicht. Und ihr bekommt das ja auch alles mit. Und gerade jetzt in der Zeit von dem ersten Lockdown, wo alles dicht war. Und da ging es dann immer so darum, also es wurde halt gesagt, weiß ich, die Restaurants sind geschlossen und dann waren ja auch die Gemeinden und Gottesdienste, das war ja alles nicht möglich. Und auch viele andere Dinge waren nicht möglich, Geschäfte waren geschlossen. Und dann war es so, dann haben alle irgendwo sich immer gewünscht, dass Lockerungen kommen und dass man die Restaurants wieder öffnet, damit die wieder Geld verdienen können und so weiter. Und das ist ja auch total logisch und das ist ja auch klar. Und da hatte man den Eindruck, und ich glaube, das denken halt auch viele Christen, dass wir halt einfach auch so ein Teil da sind. Ja, also die Restaurants wollten wieder geöffnet werden und die Fitnessstudios und die größeren Geschäfte und die Einkaufsläden. Und auch bitte, bitte doch auch die Gemeinden wieder. Also das war so, wir als kleine Sparte neben all den anderen Sparten. Die Vereine wollten sich wieder und die Kinos wollten wieder Geld verdienen. Und alle wollten wieder so ein bisschen Lockerung haben und wir doch bitte als Gemeinde auch. Und dann wurde es ja auch ein Stück weit erlaubt, wenn man ein Hygienekonzept hat, dann durfte man als Gemeinde. Und das ist aber, glaube ich, nicht die Gesinnung, die wir einfach haben sollten, dass wir so dankbar sein können, dass wir dann auch als Gemeinde mit unserer kleinen Nische, also es gibt ganz viele Nischen, die einen, die wollen ihren Sport wieder machen und der Profifußball, der hat ja lange darum gerungen, dass er wieder spielen darf. Und so soll man doch auch bitte den Christen wieder erlauben, dass sie sich wieder treffen dürfen und so weiter. Und ich will gleich mal vorne wegnehmen, ich finde die Maßnahmen alles total sinnvoll und ich bin da auch nicht gegen. Ich bin nicht ein Corona-Leugner oder irgendwas in der Art und ich finde es auch Quatsch, das zu leugnen, denn da sterben so viele Menschen und hier in Frankreich haben wir auch viel mitbekommen, was passiert ist. Also das ist alles total sinnvoll. Aber ich glaube, unsere Gesinnung als Gemeinde darf nicht sein, dass wir halt auch so eine kleine Sparte sind und wenn dann alle wieder Fußball spielen dürfen, dann müssen wir doch auch wieder unsere Gottesdienste machen dürfen. Ja? Ich nenne das mal so eine Mäusegesinnung, ja, ach, wir kleinen Mäuschen, wir wollen doch einfach auch wieder ein bisschen zusammen sein und das muss uns doch irgendwann mal wieder erlaubt werden. Das ist, glaube ich, echt die falsche Gesinnung, die wir da haben, wenn wir so denken. Und viele denken auch einfach so jetzt, auch als Gemeinde, so, ach ja, es ist jetzt halt irgendwie alles ein bisschen ungünstig, aber das geht wieder vorbei. Und wir verstecken uns jetzt in unseren Löchern und wenn alles wieder vorbei ist, dann ist alles wieder wie früher. Aber ich glaube nicht, dass wir so als Christen so denken sollten. Sondern wir sollten nicht nur hören, wie die Nation, sondern wir sollten erkennen, was uns diese Zeit sagen soll. Das ist, glaube ich, echt wichtig. Und nicht Kopf in Sand und ich weiß ja auch nicht, was das Ganze eigentlich soll, aber ich warte jetzt, bis es vorbei ist und dann kann ich endlich meine Gottesdienste wieder weitermachen. Das ist, glaube ich, nicht, was der Herr uns sagen möchte. Und ich meine, es ist so, ja, wenn Gott allmächtig ist und davon gehen wir doch aus, dann hat Gott auch Corona total in der Hand, ja. Dann ist das nicht zu viel für ihn oder Corona ist irgendwie vorbeigeschlüpft an ihm oder konnte er dann, ja, sonst hat er immer alles im Griff, aber Corona hatte er leider nicht im Griff, ja. Ich glaube das nicht. Ich glaube, Gott hat auch Corona in der Hand und wir sagen immer, und jetzt wird es halt mal ernst, ja, wir sagen immer, ja, uns muss ja alles zum Besten dienen, da zitieren wir dann das aus der Bibel, dass uns immer alles, das Sehen, die Gott lieben, alles zum Besten dienen muss, dann muss auch die jetzige Situation uns zum Besten dienen. Ja, und das glaube ich wirklich. Ich glaube, Gott redet jetzt durch diese Zeit zu uns Christen. Und deswegen, ich glaube nicht, dass es als Gemeinde irgendetwas gibt, was mit uns nichts zu tun hat, was auf dieser Welt passiert. Ja, ihr erinnert euch vielleicht noch, ich habe, als ich bei euch war, gepredigt darüber, über Mann und Frau und dass Gott Adam geschaffen hat und aus Adam wurde Eva geschaffen und dass Gott so einen super tollen Plan hat mit den beiden in der Ehe. Und ich glaube genau, und dann habe ich ja beim nächsten Mal auch oder bei einem anderen Mal darüber gesprochen, dass das ein Bild auch ist. Paulus sagt, dass Adam und Eva, also dass Eva aus Adam geschaffen wurde, dass es genauso bei der Gemeinde war. Ja? Also aus Jesus, als er 3 Tage tot war, da ist aus ihm die Gemeinde geschaffen worden. Und diese Gemeinde, das sind wir jetzt, ja. Und Gott hat am Anfang der Schöpfung einen Plan gehabt. Er hat den Menschen geschaffen, damit der Mensch über alles herrscht. Und der Mensch war wirklich, wir sagen, die Krone der Schöpfung oder wie auch immer. Und Gott hat den Menschen gemacht, dass er herrschen soll. Und ganz am Anfang, da war es schon so, ich lese da mal eine Bibelstelle, 1. Mose 2,19. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels. Und er brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genauso wie der Mensch sie, die lebenden Wesen, nennen würde, so sollte ihr Name sein. Ja? Also Gott hat den Menschen geschaffen, damit er über alles herrscht, was Gott gehört. Er wollte ihm einfach teilhaben lassen an dem Ganzen. Und Gott hat dann alle Tiere, ja, hat er zum Menschen gebracht und wenn der Mensch gesagt hat, das soll Elefant heißen, dann heißt das Elefant und so weiter. Also so eine wichtige Aufgabe hat Gott dem Menschen gegeben. Aber der Mensch ist gefallen und Gott hat sich einen neuen Menschen erschaffen, nämlich Christus, der diesen Herrschaftsauftrag wieder aufrichten sollte. Und Christus, aus ihm ist die Gemeinde gekommen und wir sind diese Gemeinde, ja, die von Grundlegung der Welt an, von diesem Schöpfungsplan an, diesen Herrschaftsauftrag hat. Und dieser Herrschaftsauftrag, den hat Gott nicht aufgegeben und diesen Plan, den er da hat. Und wir sind dieser wichtige Teil, ja. Und Gott hat uns gemacht, damit wir eines Tages, wenn ihr in der Offenbarung nachschaut, mit Christus herrschen sollen. Und dieser Plan, der besteht die ganze Zeit. Und Gott hat diese ganze Welt hier und Jesus ist wird eines Tages unser Bräutigam sein und er wacht über uns. Und wir sind hier das, was Gott am Anfang geschaffen hat. Dieser Adam, dieser erste Plan Gottes, der schon über die Tiere und so weiter herrschen sollte, der dann versagt hat. Und dann kam Christus und hat einen neuen Menschen nochmal gemacht. Und wir sind diese neue Kreatur. Und als diese neue Kreatur sollen wir auch eines Tages herrschen. Und wenn ihr schaut in der Offenbarung und auch in den Propheten, dort heißt es überall, dass wir über Städte und Nationen herrschen werden, ja. Und das verträgt sich nicht mit dieser Gesinnung, ja, dass wir uns jetzt verstecken und dass wir dann darum bitten, dass wir bald wieder und so weiter und diese Gesinnung, dass wir ja ganz klein sind und ach, und wir müssen jetzt sehen, wie wir diese Zeit überstehen, sondern wir sind, ich sag's einfach mal so, wie es ist, als Christen sind wir der wichtigste Teil dieser Welt, ja. Denn wir sind der Leib Christi um den es geht. Der Rest wird alles, und ich meine, ich bete dafür, dass noch ganz viele dazukommen, aber wir sind Gottes Mittelpunkt, ja. Ihr kennt diese Bibelstellen, wo es heißt, Gottes Augen sind auf die gerichtet oder durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, die ungeteilten Herzens bei ihm sind und so weiter. Wir sind wirklich ganz, ganz zentral in dieser Welt und nicht so ein kleiner Teil, der jetzt seine Sparte und sein Hobby weiterhaben möchte, ja. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Und an einer Stelle in der Bibel heißt es sogar, in Römer 8, 19, und da verstehen wir ein bisschen, was eigentlich unsere Berufung ist. Also es geht beim Ganzen nicht darum, dass wir als Einzelne so toll sind, sondern wir als Leib Christi haben eine unglaubliche Bedeutung in dieser Welt. Und in Römer 8, 19 heißt es zum Beispiel, denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Ja, die ganze Schöpfung wartet darauf, dass die Söhne Gottes offenbar werden. Und dass diese ganze Weltzeit zum Abschluss kommt und so weiter. Und dass wir, ja, dass wir als die Söhne und Kinder Gottes, dass das offenbar wird, dass wir die Braut sind und dass Jesus wiederkommt und diese Herrschaft beginnt und so weiter. Und deswegen, wir sind diese, wenn wir wiedergeboren sind, gehören wir zu diesem Leib, der wirklich der Mittelpunkt dieser Welt ist, der ursprüngliche Adam ist, der über diese Welt herrschen sollte und so weiter. Das ist jetzt noch nicht, dass wir hier herrschen, das kommt erst viel später, wenn Jesus wiedergekommen ist. Aber wir sind diese, wir gehören zu diesem Leib, den Gott sich ursprünglich gedacht hat. Und deswegen müssen wir verstehen, wenn Gott alles in der Hand hat und Corona in der Hand hat und wir hier sind als Leib, ja, dann muss das alles etwas mit uns zu tun haben. Dann passiert sowas nicht zufällig. Ja, dann gibt es nicht einfach zufällig so eine Pandemie und irgendwie ist das alles da und wir wissen als Christen auch nicht. Und wie gesagt, wir haben jetzt den Plan, wir warten einfach, sondern es muss etwas mit uns zu tun haben, so wie alles etwas mit uns zu tun hat. Und ich will euch einfach aus der Geschichte Israels ein paar Beispiele nennen, wo man das echt sieht. Und das hat mich selber auch erstaunt. Ich habe das vorher auch noch nicht so bedacht eigentlich, aber wenn man zum Beispiel schaut, als Josef nach Ägypten kam als Sklave und sich dann hochgearbeitet hat und so weiter. Und Israel, also Jakob, der war zu der Zeit ja schon, ja, da waren ja seine Söhne schon geboren und die waren insgesamt 70 Seelen, heißt es, ja. Also Jakob und seine Kinder und also seine Töchter und seine Söhne und die Enkelkinder, das waren insgesamt 70 Seelen, also wirklich nicht besonders viel, ja. Und Gott ließ aber eine Hungersnot über Ägypten kommen, damit die Söhne von Jakob nach Ägypten kommen und dort um Getreide zu bitten und so weiter. Und diese ganze Episode, und das waren 7 Jahre lang Hungersnot in Ägypten, also zum Glück ja nicht, weil Josef ja weise gehandelt hat und Sachen eingelagert hat und so weiter. Aber ich glaube, es steht sogar, dass nicht nur Ägypten, sondern wirklich da über den halben Erdkreis kam eine Hungersnot, um Jakob und seine ganze Familie, seine Kinder nach Ägypten zu holen. Ja? Nur um die dort anzusiedeln, kam diese riesige Hungersnot. Ja? Und da sehen wir, also Jakob war ja Teil dieses Planes Gottes, der bis zu uns, bis zu Christus und eben zur Gemeinde führt. Und wir sehen, was Gott alles in Bewegung setzt, nur für seinen kleinen heiligen Rest, um den es ihm geht. Und genauso andere Beispiele, ja. Zum Beispiel, als Jesus geboren wurde und der Kaiser Augustus das Römische Reich beherrschte, da kam es zu einer Volkszählung, ja. Und das Römische Reich war riesig zu der Zeit und das waren, weiß ich, wie viele Millionen Menschen, die da gelebt haben. Und das ganze Volk wurde gezählt mit diesem einen kleinen Ergebnis, dass diese Mini-Familie, dass eben Josef und Maria, also weil Josef ja nicht in Nazareth geboren wurde, sondern in Bethlehem, da sind sie nach Bethlehem gegangen, weil er sich da zählen lassen musste. Und damit hat sich die Prophetie erfüllt, dass Jesus eben in Bethlehem geboren wurde. Ja, und wenn es diese Volkszählung, die Zählung des halben, ja, weiß nicht, der halben bewohnten Welt nicht gegeben hätte, dann wäre Jesus nicht in Bethlehem geboren worden, sondern in Nazareth wahrscheinlich. Und so sehen wir, dass Gott immer ganz, ganz viel in Bewegung gesetzt hat. Oder in Israel gab es mal 3 Jahre lang eine Trockenheit, weil Elia gebetet hat. Und dann später spricht Jesus auch über die Bibelstelle, dass es da diese Trockenheit gab oder mit Elia eben zu einer Witwe in einer bestimmten Stadt geht und die dort versorgt und so weiter. Und überall sehen wir das in der Bibel immer wieder an vielen Stellen, dass so viel passiert, nur um Gottes kleines Volk wegen. Und wenn zum Beispiel die Römer nicht Judäa und ganz viel auf der Welt erobert hätten, wäre das alles nie passiert, dann wäre das mit Jesus vielleicht anders, weiß man ja alles nicht. Aber ich meine nur, also es passiert so viel. Und ich nenne gleich noch eine Stelle, wo es noch deutlicher steht, was Gott tut, um sein Volk, also wegen seines Volkes einfach nur. Und in Jeremia 6, das ist die Stelle, die ich am Anfang zitiert habe, da steht auch rundherum ganz viel auch von riesigem Unheil. Ne? Da heißt es, denn Unheil erhebt sich drohend von Norden, ein großer Zusammenbruch, heißt es in Vers 1, in Vers 7 geht es weiter. Von Gewalttat und Zerstörung hört man in ihr, ihre Krankheit und ihre Wunden sind beständig vor meinem Angesicht. Lass dich zurechtweisen, Jerusalem, damit meine Seele sich nicht von dir losreißt. Und so weiter. Und dann geht es um den Bruch der Tochter des Volkes und so weiter und so weiter. Und dann heißt es ab Vers 16: So spricht der Herr, tretet auf die Wege, seht und fragt nach den Pfaden der Vorzeit, wo denn der Weg zum Guten sei und geht ihn. Ja, also Gott benutzt da dieses unglaubliche Unheil, diese ganze Zerstörung und so weiter, um Jerusalem oder um Israel etwas zu sagen. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, heißt es dort. Aber sie sagen, wir wollen ihn nicht gehen, diesen Weg. Und ich habe Wächter über euch bestellt, die rufen, achtet auf den Schall des Horns. Aber sie sagen, wir wollen nicht darauf achten. Und dann kommt der Vers, den ich am Anfang vorgelesen habe. Darum hört ihr Nationen und erkenne du Gemeinde, was mit ihnen geschieht. Höre es Erde, siehe, ich bringe Unheil über dieses Volk, die Frucht ihrer Gedanken. Ja, und das ist eben das Zentrale, ja. Also da passiert etwas Schlimmes und die Nationen, die hören das nur, die sehen das, aber die Gemeinde, ja, die soll es erkennen, die soll wissen, warum was geschieht. Und das ist, glaube ich, genau jetzt unsere Zeit. Und ich finde es ganz interessant, dass ja eigentlich, da mag ich jetzt auch, vielleicht bin dann nicht komplett informiert, aber dass auch jetzt diese Corona-Zeit vor allem ganz, ganz viel die westliche Welt erreicht, ja. Und das ist, glaube ich, auch echt ein Stück weit Absicht, weil Gott uns erreichen möchte und uns etwas sagen möchte in dieser Zeit. Und ich habe einen Artikel gelesen, der war überschrieben mit der Überschrift: Die Kirche hat keine Antwort auf Corona. Und dann wurden so Beispiele genannt, Krisen, die waren, wo die Kirche dann immer dies und das dazu gesagt hat und man konnte das erklären. Aber bei Corona versagen die Kirchen und haben keine Antwort. Und das sollte, glaube ich, nicht so sein. Und jetzt möchte ich euch das Beispiel noch erzählen, was ich meinte, wo es noch offenbarer ist, was Gott tut, um seine Gemeinde, um seinen Leib anzusprechen, ja. In der Apostelgeschichte 11 finden wir auch noch ein Ereignis, was wirklich ganz, ganz, ganz viele betroffen hat, aber, glaube ich, der Gemeinde etwas sagen sollte. Und zwar geht es da in Apostelgeschichte 11, 28 heißt es: In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem und Antiochia herab. Einer aber von ihnen mit Namen Agabus stand auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Sie trat auch unter Claudius ein. Also eine Hungersnot, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Aber Gott hat es durch seinen Geist einem christlichen Propheten, also wir sind jetzt schon Zeit des Neuen Testaments, geoffenbart, dass diese Hungersnot kommen sollte. Und da fragt man sich ja, warum macht Gott das überhaupt? Also über den ganzen Erdkreis kommt eine Hungersnot und ein kleiner Prophet sagt das da in irgendeiner Gemeinde. Und dann fragt man sich ja, warum eigentlich? Also ich meine, warum sagt das Gott? Damit die sich jetzt schützen und verstecken können? Sollten die jetzt dann alle, so also gut, dass es jetzt in Antiochia bekannt war, jetzt konnte man in Antiochia sehen, wie man sich schützt und eben verkriechen so. Und, aber nein, wir lesen das, und das ist wirklich zentral, da heißt es dann in Vers 29, also der Prophet sagt das an, diese Hungersnot, und dann kommt die Reaktion in Vers 29. Sie beschlossen aber, dass je nachdem, wie einer der Jünger begütert war, dort in Antiochia, jeder von ihnen zur Hilfeleistung den Brüdern, die in Judäa wohnten, etwas senden sollte. Das taten sie auch, indem sie es durch die Hand des Barnabas und Saulus an die Ältesten sandten. Und das finde ich echt interessant. Also da wird eine Hungersnot über den ganzen Erdkreis vorausgesagt, was ja auch wirklich schlimm ist, ne? Und ich glaube, Gott hat das getan, um zu gucken, wie reagiert seine Gemeinde darauf. Und diese Gemeinde in Antiochia, die jetzt als einziges von dieser Hungersnot wusste, die hat dann nicht, ist nicht in Panik ausgebrochen, hat gesagt, was machen wir jetzt und wie können wir uns schützen, sondern sie hat eine Antwort auf diese Ansage gehabt, dass sowas kommt, ja. Und sie hat gesammelt für eine andere Gemeinde, für eben oder für andere Gemeinden, sagen wir mal so, in Judäa. Und das finde ich echt eine coole Reaktion. Sie hören das und sie haben eine Antwort darauf. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir jetzt in unserer Zeit eben nicht, wie es in diesem Artikel heißt, einfach jetzt nicht wissen, was wir tun sollen und wir verstecken uns und es gibt keine Antwort der Kirchen auf Corona, sondern dass wir eine Antwort haben auf diese Situation und nicht hin und her schwimmen. Also es gibt auch eine Bibelstelle, ich weiß nicht genau, wo sie steht, wo es einfach so heißt, dass das Gottes Volk, Gottes, die Leute, die wirklich beten, die mit ihm gehen, dass sie in jeder Zeit einfach einen Plan haben und wissen, was hat Gott vor und nicht einfach nur, ja, so wie die Nation einfach hören, sondern erkennen, was ist das für eine Zeit und was will Gott tun. Und ich glaube, dass Gott durch diese Zeit jetzt zu uns reden möchte und uns auf jeden Fall was sagen möchte. Und es ist ganz zentral, glaube ich, dass wir verstehen, was passiert gerade und dass wir im Gebet sind und einfach auf Gott hören und sagen, Herr, warum passiert das gerade? Was willst du uns als Gemeinde damit sagen? So wie diese Gemeinde in Antiochia, die eben diese Ansage gehört hat und wirklich eine Antwort darauf hatte. Und in der Antwort ging es nicht um sie selber, wie können wir uns jetzt schützen, sondern die wirklich eine Antwort hatten. Und das ist, glaube ich, also das ist so mein erster Punkt. Den möchte ich auf jeden Fall sagen. Ihr müsst eine Antwort auf Corona haben. Ja? Und da, wie gesagt, ich sage es nochmal, es geht nicht darum, irgendwelche Maßnahmen nicht gut zu finden oder so oder so stumm zu machen und sich, weiß ich, da irgendwelchen Verschwörungstheorien hinzugeben, darum geht es überhaupt nicht. Sondern was ist unsere Antwort in dieser Zeit, Und nicht diese, und das halte ich für völlig falsch, diese Gesinnung zu haben, wir verstecken uns und warten, bis es vorbei ist. Das war noch nie so, sondern Gottes Volk muss die Zeit verstehen, in der sie lebt und da auch wirklich Antworten für haben. Deswegen heißt es eben da auch bei Jeremia 6,16, also wo das heißt mit diesem Erkenne du Gemeinde, so spricht der Herr, tretet auf die Wege, seht und fragt nach den Pfaden der Vorzeit, wo denn der Weg zum Guten sei und geht ihn. Und ich glaube, also was ich bis jetzt erkenne, wo ich hoffe, dass es vom Herrn ist, ist einfach, dass es in dieser Zeit, also es ging, in ganz vielen Zeiten ging es um verschiedene Punkte. Ja, weiß ich, Martin Luther, der eben ganz viel aufgezeigt hat, dass es darum geht, dass man persönlich Gott glauben muss und es nicht reicht, irgendwie da irgendwie, weiß ich, da mit dem Geld bezahlen und dann sind die Sünden vergeben. Und so gab es ganz viele. Dann gab es weiß ich, die Zeit von John Wesley und so weiter, die das noch exakter herausgestellt, dass man wirklich eine Bekehrung braucht und nicht einfach nur zur Kirche gehört und dann ist man gerettet. Und ich glaube, wenn man die Zeichen der Zeit echt deutet und auch hört, dass es in unserer Zeit um die Gemeinde geht. Ja, also vorher ging es immer um Persönlichkeit, also wie gesagt, dass ich mich persönlich für Jesus entscheide. Dann wurde die Glaubenstaufe hervorgeholt, dass man gesagt hat, also in der Bewegung, dass man gesagt hat, wer gläubig ist, muss getauft werden und so weiter. Und so glaube ich einfach, dass es verschiedene Schritte der Wiederherstellung gab. Eben wie gesagt, bei Luther ging es los, dass man überhaupt erstmal auf die Idee kam, hey, einfach nur dazugehören zu einer Kirche, das reicht nicht, sondern ich muss persönlich glauben, ich brauche einen persönlichen Gott. Dann später eben die Bekehrung und vor 100 Jahren, sag ich mal 150 Jahren, da ging es los, dass die Geistestaufe wiederentdeckt wird. Und ich glaube, in unserer Zeit geht es um die Gemeinde, dass die Gemeinde wieder so wird, wie Gott sie sich gedacht hat und wie sie auch am Anfang war und nicht so, wie wir sie kennen, leider. Und da gibt es so viele Leute, die in den letzten Jahren da auch aufgestanden sind und wirklich auch Dinge gesagt haben zu. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das jetzt hören und auch diese Gelegenheit einfach nutzen. Ich habe da so eine andere Bibelstelle noch. Ich glaube, ich habe die auch gerade falsch gesagt. Das war nicht, falls ich gerade Jeremia 16 gesagt habe, das war vorher Jeremia 6. Jetzt ist Jeremia 16. Und diese Bibelstelle habe ich vor einiger Zeit mal von Derek Prince gehört. Und die hat mich wirklich, ja, also das hat mich beschäftigt. Das war eine sehr krasse Predigt so. Aber ich kann, wenn ich jetzt so schaue, wie die Entwicklung der Gemeinde ist, kann ich die echt unterschreiben. Und die ist heftig, die Bibelstelle, aber ich glaube, die gehört auch in unsere Zeit. Und zwar hat er da über das Volk Israel und die Gemeinde gepredigt und wie die beiden zusammenhängen und was einfach so geschieht. Und ich lese die Bibelstelle erstmal vor. Und zwar heißt es da Jeremia 16, 16: Siehe, ich will zu vielen Fischern senden, spricht der Herr, die sollen sie fischen. Und danach will ich zu vielen Jägern senden, die sollen sie jagen, von jedem Berg und von jedem Hügel und aus den Felsklüften. Denn meine Augen sind auf alle ihre Wege gerichtet. Sie sind vor mir nicht verborgen und ihre Schuld ist nicht verhüllt vor meinen Augen. Und das hat er dann halt auch so erklärt, also hier heißt es am Anfang, ich will zu vielen Fischern senden, sie sollen sie fischen und danach will ich zu vielen Jägern senden und will sie jagen. Und er hat es dann erklärt, man muss wissen, Derek Prince, der hat ja das jüdische Volk wirklich geliebt, der hat Jahre da gelebt und so weiter und er hat es wirklich geliebt und trotzdem hat er es so deutlich gesagt. Er hat gesagt, in dieser Zeit, bevor der Nationalsozialismus so stark wurde und auch eben auch der Holocaust kam, da hat er gesagt, da gab es eine Zeit für die Juden, wo sie wirklich, also er hat das erstmal gesagt, so das Fischen, das ist ja so das nette Fischen, tut man mit einem Köder, also man gibt quasi etwas, was gefällt, um zu fischen, und das Jagen ist dann eher so die nicht so nette Variante. Und er hat dann gesagt, es gab so eine Zeit, und das kann ich auch so nachvollziehen als Geschichtslehrer, dass, also diese Zeit des Zionismus, wo eben ganz viele Leute ganz viel, ja, gefischt haben quasi, die Juden immer gesagt haben, hey, es wird Zeit für einen Heimstaat der Juden, dass sie wieder nach Israel kommen und dass sie wieder Juden werden, also wirklich als Juden leben können in einer jüdischen Nation. Da gab es ganz viele Pläne schon im 19. Jahrhundert und ganz viele haben gesagt, nein, wir sind Deutsche, wir wollen keine Juden sein und dann teilweise, wir haben im Ersten Weltkrieg gekämpft und wir sind echte Deutsche. Und wir wollen uns nicht wegbewegen. Und dann hat er halt erklärt, und das waren die Fischer, die halt gesagt haben, kommt doch, ja, die gelockt haben. Und viele wollten nicht hören. Und dann kam eben die Zeit des Nationalsozialismus, die dann wirklich erstmal war, viele Juden haben dann gemerkt, hey, hier geht was ab. Und viele deutsche Juden vor allem sind auch geflohen dann, aber eben nicht alle. Und ein großer Teil ist halt auch geblieben. Und dann kamen eben die Jäger, wie er sagte, und haben quasi die Juden nach Israel getrieben, ja. Und haben das halt, ja, also ich meine, ohne diese Zeit wäre wahrscheinlich der jüdische Staat so nicht entstanden, ja. Wenn dieser Druck nicht da gewesen wäre, wirklich diese Überlebenden da nach Israel zu bringen. Also wie gesagt, es war eine Predigt, die Derek Prinz gehalten hat. Und er hat dann halt gesagt, und das ist halt die Parallele zur Christenheit auch, ja. Gott benutzt oft Fischer, um uns zu locken zu Neuem. Aber Gott benutzt halt auch die Jäger, wenn wir nicht auf die Fischer hören, ja, wenn wir uns nicht von Gott wirklich in Neues bringen lassen. Wenn Gott will das, ja, Gott zeigt uns neue Dinge, und wenn wir da nicht drauf hören, dann treibt er uns halt auch manchmal zu den Dingen, denn Gott wird seinen Plan mit seiner Gemeinde am Ende wirklich durchziehen und Christus wird die Herrschaft haben und wir werden mit ihm herrschen, und es kommt darauf an, ob wir eben gehorsam mit ihm gehen oder ob er uns ja dahin treiben muss. Und das hängt auch von uns ab, was wir tun. Und wenn ich jetzt so zurückschaue, die letzten paar Jahre, die letzten 10 Jahre vielleicht, da waren ganz, ganz viele Fischer. Wie gesagt, auch zu anderen Zeiten gab es das, aber ich glaube, in unserer Zeit geht es jetzt echt um die Gemeinde. Und die haben immer gesagt, kommt, es gibt mehr als dieses Ganze, wie jetzt gerade Gemeinde gelebt wird. Und die haben immer versucht zu fischen, und ich glaube, jetzt durch Corona werden wir ein bisschen gedrückt. Ich glaube noch nicht, dass das wirklich schlimm ist. So, ne? Also ich meine, Corona ist schlimm, aber ich meine jetzt für uns als Christen ist es noch nicht so bedrohlich. Aber man kriegt ja doch schon mit, sowas, wie schnell so vieles geht. Kontaktverbot und hier Einschränkung und da darf man das nur noch mit dem und dem. Und hier in Frankreich haben wir es sowieso, dass wir nur noch mit Zettel das Haus verlassen dürfen und die Gründe angeben müssen, warum wir das Haus verlassen. Und das ist schon, also wenn eine Regierung jetzt wirklich christenfeindlich wäre, könnte sie mit diesen ganzen Instrumenten schon sehr viel anrichten, würde ich mal sagen, ja. Also es wird ja jetzt schon vorgeschrieben, weiß ich, zumindest hier in Frankreich, die Idee eben, wie viele sich zu Weihnachten in die Gemeinde kommen dürfen und so weiter. Also ich glaube nicht, dass das schon die Jäger sind, aber es pusht uns schon ein bisschen in die Richtung. Und da glaube ich eben, das ist genau die Zeit, von der Gott spricht. Und ich habe auch gedacht, ja, warum? Wie komme ich darauf überhaupt, dass es bei der jetzigen Zeit, also ich habe ja gesagt, vorher ging es um persönliche Bekehrung, Geistestaufe und so weiter. Wie komme ich darauf, dass es jetzt gerade in dieser Zeit jetzt um Gemeinde geht? Ganz einfach, weil Corona genau das angreift. Corona greift nicht unseren persönlichen Glauben an, oder die Frage, ob wir Bekehrung, Geistestaufe, um das alles geht nicht, sondern es geht jetzt wirklich um die Gemeinde, um das Zusammensein als Geschwister, um die Art, wie wir Gemeinde leben wollen. Genau das wird gerade massiv angegriffen durch Corona. Und ein Drittel der Gottesdienstbesucher kommt schon nicht mehr, ja, durch diese Corona-Zeit. Ist alles verständlich. Aber das ist alarmierend. Ein Drittel kommt nicht mehr. Auch wo dann die Gottesdienste wieder möglich waren, ist es ein Drittel, das nicht mehr kommt. Und deswegen glaube ich, müssen wir in dieser Zeit, also das ist, glaube ich wirklich, das ist unsere Antwort auf diese Corona-Zeit, unser Gemeindeverständnis echt überdenken. Und zwar wirklich überdenken. Und ich habe mit einer Schwester mich unterhalten und die sagte in einem Gottesdienst etwas, das hat mich wirklich bewegt. Sie sagte, also sie hat eine Bibelstelle vorgelesen, Matthäus 16, 18. Und dort heißt es, also da sagt Jesus zu Petrus, aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Ja, Petrus im Griechischen heißt das, also Petros ist das griechische Wort dazu, heißt Steinchen. Und der Fels Petra ist der Riesenfels. Also Gott wird seine Gemeinde bauen und Petrus wird ein Steinchen davon sein, quasi von dieser Gemeinde. Und diese Gemeinde, ja, das ist auch wieder der Gedanke von vorhin, wir sind, wenn wir wiedergeboren sind, sind wir ein Teil dieses Leibes, ja, dieses sehr realen Leibes. Und die Pforten der Hölle werden diesen Petra, dieses ganze Steingebilde, werden es nicht überwältigen können. Und sie sagte in diesem Zusammenhang, also ist alles das, was momentan wegbröckelt, nicht diese Gemeinde, nicht dieser Leib. Ja? Alles, was momentan in dieser Zeit nicht standhält, das kann nicht das echte Material dieser Gemeinde sein, das kann nicht das Echte sein, denn dann würde es nicht überwältigt werden. Ja, und das sehen wir ja gerade. Ich weiß nicht, wie viel ihr das mitbekommt, auch von anderen Gemeinden, wo ganze Dienste und so weiter und all das einfach total wegfällt, weil das jetzt eben nicht erlaubt, nicht möglich ist und so weiter. Und da sagte sie, wenn so viel wegfällt, ja, wenn so viel wegbricht, dann war das nicht das Echte. Das heißt nicht, dass die Menschen nicht echt wiedergeboren sind und so weiter, aber alles, was jetzt wegbricht, das ist nicht, das gehört nicht zu dem Material Jesus, zu seinem Leib, ja. Das ist aus Menschen aufgebaut, die auf jeden Fall Christen sind und so weiter, aber das ist nicht sein Leib, ja. Und ich glaube, das ist wirklich, glaube ich, die Antwort auf Corona, dass die Gemeinde aufhört, ein religiöses System zu sein und dahin kommt, eine Familie zu sein, ein Leib eben, ja. Jesus hat nicht gesagt, hier, das ist mein Kasten oder mein Metallkäfig oder sonst was, sondern ein Leib, ein Körper, ja. Und das ist die Antwort auf Corona, dass wir eine Familie sind, ja. Und dass ganz viel, was da gebaut wurde, einfach nicht dazugehört, ja. Und so viel Überflüssiges. Und deswegen meine ich, es ist gerade in der westlichen Welt, ist ja Corona mehr als irgendwo sonst. Wir haben solche Strukturen und so weiter gebaut, die mit Gott nichts zu tun haben, ja. Und ich sage so, wie es ist und so, wie ich es auch wirklich glaube, auch diese ganzen Bünde, BFP und weiß ich, wie die alle heißen, ja, da geht ja jetzt gar nichts mehr, ja. Man darf sich ja da jetzt nicht mehr treffen und man kann irgendwelche Online-Konferenzen machen und weiß ich was und diese ganzen Strukturen, die da aufgebaut wurden, ja, beim BFP, den kenne ich ja nur auch, weil wir auch in so einer Gemeinde waren, aber es gibt ja ganz viele andere solche Bünde da, die haben ihren Präses und ihren Präsidenten und Schatzmeister und die Organe und da geht gar nichts mehr jetzt in Corona. Und das ist nicht die Gemeinde, ja. Und diese ganzen Strukturen, diese ganzen Ebenen und so weiter, was sie da haben, wie das alles aufgebaut ist, das sind alles weltliche Strukturen. Die hat man alle aus der Welt kopiert. Und diese ganzen Bünde und all das, Evangelische Allianz und wie die alle heißen, ja, das sind alles weltliche Strukturen. Und es steht so oft im Neuen Testament drin, dass eben diese Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist. Und Gott baut seinen Leib nicht mit weltlichen Mitteln und mit weltlichen Strukturen. Und die sind jetzt, was nützen die jetzt noch, ja? Was nützen diese ganzen Strukturen, wenn man nicht sich sehen darf, nicht treffen darf und gar nichts? Was bringt das dann noch, ja? Und das ist eben keine Familie, sondern das ist echt einfach nur Struktur ohne Ende. Und ich glaube, Gott möchte, dass wir das verlassen, diese ganzen Systeme und Strukturen und diese ganzen eigenartigen Sachen, weil Gott sich das nicht gedacht hat. Ja? Und das ist, glaube ich, wirklich in unserer Zeit dran, dass wir wieder eine Familie werden und dass es um andere Dinge geht als um diese ganzen Sachen. Und auch wenn wir jetzt, was ich hier eben die Allianz und so weiter angucken, da ist so viel baut darauf, ja, wenn wir da Mitglied sind, dann mögen uns alle und dann haben wir keine Probleme und dann werden wir nicht verfolgt und so weiter. Aber das ist nicht unser Auftrag, ja. Und dann, und durch diese ganzen Bünde, da sind wir teilweise, weiß ich, sogar mit der katholischen Kirche und so weiter, da im ACK und wie diese ganzen Bünde und Arbeitskreise und so weiter halten. Und das ist so weltlich gehalten, ja. Und auch die Kommentare, die man da hört, die sind immer so, dass man auch ja nicht was dagegen sagen kann und so weiter. Aber da müssen wir nicht mitmachen. Das glaube ich nicht, dass das unser Auftrag ist. Und in Hebräer 13,13 heißt es zum Beispiel, also da wird über Jesus gesprochen, der eben, also Jesus wurde ja nicht innerhalb Jerusalems gekreuzigt, sondern er wurde außerhalb gekreuzigt, weil er eben als verflucht galt, ja. als jemand, der hingerichtet werden soll und der ausgeschlossen ist. Und dort heißt es dann, deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und ich glaube, das wollen viele Christen nicht, ja, hinausgehen und einfach eben auch aus diesen ganzen Systemen da rausgehen. Und aber wir haben hier keine bleibende Stadt. Und wenn ich, wie gesagt, wenn ich mir diese ganzen BFP-Allianz und so weiter angucke, die haben sich so gut eingerichtet in der Welt und so schön. Und das Problem ist aber, die haben sich gut eingerichtet, die haben sich gut arrangiert. Eben, wie gesagt, sie sind dann, werden nicht als irgendwie suspekt eingestuft, weil der BFP ist anerkannt, die Allianz ist anerkannt und alle, die da mit sind, sind auch anerkannt und so weiter. Aber jetzt kommt eben der Bumerang, ja. Jetzt, wenn man in all diesen Sachen drin ist und wenn man auch als Gemeinde ist, man ein eingetragener Verein und so weiter und es klingt alles so gut und dann hat man eben die Steuervergünstigungen und so weiter. Aber jetzt muss man sich auch an all diese eigenartigen Regeln halten. Man muss eben also ein Gesundheitskonzept haben. Wie gesagt, ich finde das auch als Schule oder so, finde ich das völlig in Ordnung. Wir müssen uns schützen, das ist ganz klar. Aber dadurch, dass wir eben ein Verein und eine Struktur und eine Organisation sind und keine Familie, haben wir jetzt diese ganzen Dinge und man kann uns einfach sagen, ihr trefft euch nicht mehr und fertig. Ja? Man kann das einfach sagen und ich glaube, das müssen wir ändern. Ja? Also ich glaube, wir können so nicht weitermachen. Denn wir sollen eine Familie eben sein. Ja? Wir sollen eine Familie sein und nicht so, und wir sind so eingebunden. Ja? Und es ist wie immer mit der Welt. Ja? Es ist, wo Corona noch nicht da war, vor einem Jahr, da war das alles noch super. Wie gesagt, man konnte Steuern sparen und man konnte das so und so machen und man war ein Verein, ist ja alles kein Problem, aber jetzt ist eben der Bumerang da und jetzt sitzt man da mit diesen ganzen Vorschriften und so weiter und man wird genauso geschlossen wie ein Restaurant und ein Fitnesscenter und dies und jenes und fertig ist. Und dann ist Gemeinde am Ende, kann das wirklich sein, dass Gemeinde dann am Ende ist, weil man das nicht mehr machen kann? Und das ist nicht richtig und das kann in einer Familie nicht passieren. Klar, man kann sich momentan nicht mit 50 Leuten treffen, das ist alles klar und wie gesagt, das ist auch total richtig. Aber wenn wir nicht diesen Vereinscharakter haben und unsere ganzen Strukturen, die wir momentan haben, dann ist es möglich, sich zu treffen. Ja? Und klar, natürlich reduziert, das ist auch alles klar, aber das ist auch nicht der Punkt. Aber wenn wir eine Familie sind, dann können wir uns treffen und dann sind wir viel flexibler auch einfach und sind nicht so gebunden einfach jetzt an diese ganzen Dinge. Und wir wissen ja alle noch nicht, was kommen wird, ja. Aber ich glaube, es ist Zeit, wieder ein Familienmodell von Gemeinde zu haben. Und ich lese dann noch was aus der Apostelgeschichte vor. Dort heißt es in Apostelgeschichte 2, 42, kennt ihr bestimmt alle Bibelstelle, ich lese sie trotzdem. Apostelgeschichte 2, 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Ja, das sind vier Sachen, die sie hier gemacht haben. Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brotbrechen, Gebete. Ja, und da verharrten sie drin. Und verharren heißt nicht, sie haben das einmal die Woche am Sonntag für eine Stunde gemacht und dann war die Sache abgehakt. Es geht nicht um das wie oft, aber sie waren da drin, sie haben da drin gelebt. Und dazu brauchten sie keinen Verein und einen Bund und so weiter, sondern sie haben das einfach gemacht miteinander. Und dann geht's weiter. Es kam aber über jede Seele Furcht. Ich glaube, es ist die Folge von dem, was davor steht. Und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel, ja, weil sie so gelebt haben miteinander. Und dann heißt es, alle gläubig gewordenen aber waren beisammen. Da steht nicht, alle versammelten sich eine Stunde die Woche, sondern sie waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Das ist ja jetzt nicht, dass wir das so machen müssen, aber hört mal diesen familiären Touch, den das Ganze hatte. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speisen mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Ja, das ist eine Zeit gewesen, ja, die waren einfach beisammen. Die haben sich dann im Tempel getroffen, weil das einfach ein bisschen größer war, der Raum. Da hatten sie mehr Platz, sag ich mal, als jetzt in diesen kleinen Häusern. Damals waren die Häuser wirklich sehr klein und das waren ja schon damals ein paar Tausend so, ne? Aber sie konnten sich genauso im Haus treffen und dann kam ja auch die Zeit der Verfolgung da in Jerusalem. Dann konnten sie sich sowieso nicht mehr viel im Tempel treffen, dann war es eher in den Häusern. Aber es geht auch nicht um den Ort, wo sie sich treffen, aber sie waren einfach zusammen. Sie waren einfach eine Familie und sie haben einfach all das andere weggelassen. Und damit meine ich nicht, dass wir jetzt irgendwie Gemeinderäume kündigen oder sonst was, das ist nicht das Problem. Aber der Fokus war einfach nur, sie waren beisammen und sie waren eine Familie, sie haben zusammen gegessen, sie haben zusammen Gott gelobt, sie haben einfach gebetet zusammen und sie brauchten nicht diese ganzen Strukturen, die ja jetzt in der Zeit echt hinderlich sind. Ja? Und das ist so auch so genau das Thema Gottesdienst, ja. Das ist wie so ein goldenes Kalb, sag ich mal. Ja, wir müssen immer, und schaut euch unseren Gottesdienst an, das ist auch nur eine Struktur, nur eine Organisation. Wir müssen das so und so machen. Wir haben unsere Ansagen, dann kommt das Gebet und dann kommt der Lobpreis, dann kommt die Predigt, dann kommt das Schlusswort und so weiter. Warum brauchen wir das so? Ja, und das ist die kleine Ebene, dann kommt die nächste Ebene. Wir sind ein eingetragener Verein, dann kommt die nächste Ebene. Wir haben da unsere Regionaltreffen und so weiter und wir haben den BFP oder FEG oder wie auch immer sich das alles nennt, ja. Aber ich glaube wirklich nicht, dass wir das brauchen. Das sind Krücken, die wir uns gemacht haben, damit wir irgendwie zusammenbleiben. Aber es hat nichts mit Gott zu tun, denn es sind weltliche Strukturen, ja. So ein Verein, das ist ja aus der Welt genommen, diese Strukturen mit ersten Vorsitzenden, zweiten Vorsitzenden. Da haben wir doch weltliche Dinge genommen und damit Gemeinde gebaut. Und ich glaube nicht, dass wir es brauchen und ich finde, wie gesagt, ich glaube noch nicht, dass wir in dieser Jägerzeit sind, aber ich finde, es ist jetzt schon echt hinderlich. Ja? Und wenn man in die Geschichte schaut, zum Beispiel China, also in China zum Beispiel war es so, dass vor, ich weiß nicht mehr, so 150 Jahren gab es ganz, ganz viele Missionare in China und die haben dort richtig tolle Kirchen gebaut. Ja, das denkt man heute so gar nicht, wenn man von China und Christen was hört. Da gab es richtige Baptistengemeinden und diese Gemeinden und da Gemeinden, genau wie bei uns hier. Und dann eben, und die Leiter dieser Gemeinden, das waren eben alles Pastoren und das waren alles Europäer. Und die haben diese Gemeinden geleitet und die hatten dann auch 500 Mitglieder und 1000 Mitglieder und so weiter. Und dann kam aber die Zeit des Kommunismus oder ging los und es war schon absehbar, dass es Probleme gibt mit dem Kommunismus und dieser Ideologie. Und diese Gemeinden, die waren total anfällig dafür, dass der Staat dann eben Zugriff auf sie hatte. Und das Erste, was passiert ist, die ganzen europäischen Pastoren, die haben sich alle aus dem Staub gemacht. Die ganzen Missionsgesellschaften haben ihre Missionare abgezogen und dann gab es da keine Pastoren mehr. Ja? Und dann waren die Chinesen selber gefragt, Namen wie Watchman Nee zum Beispiel, ja, die waren dann auf einmal gefragt, diese Gemeinden zusammenzuhalten. Und diese ganzen großen Gemeinden, die waren total schnell auch im Fokus natürlich der Kommunisten und die haben dann angeboten eben, ihr seid so große Kirchen, ihr könnt Kirchen bleiben, aber ihr müsst halt anfangen, da kommunistische Ideen reinzubringen, ihr müsst zu dieser Einheitskirche gehören und so weiter. Und der Watchman Nee, der wurde ja dann auch verhaftet und war lange Zeit dann auch im Gefängnis. Aber er hat vorher noch gesagt, wir müssen das alles umbauen, wir müssen das alles kleiner machen. Diese großen Kirchen werden nicht überleben. Denn, und bis heute gibt es viele dieser großen Kirchen, aber eben als diese gleichgeschaltete Staatskirche, die eigentlich, da ist kein wirkliches Leben drin. Und die chinesische Kirche, die hat echt angefangen zu wachsen, als sie sich klein getroffen haben, ohne diese ganzen Strukturen, ohne diese ganzen Sachen und so eine flache Hierarchie, die einfach, wo man sich einfach als Gemeinden untereinander kennt, wo es so vernetzende Dienste gibt und der eine reist mal dahin und dient dort und der dient dort und so weiter. Also eine ganz flache Hierarchie und so haben sie diese Zeit überstanden und auch ein riesen Wachstum. Aber diese großen Gemeinden, da hat der Staat sofort Zugriff drauf gehabt und hat die für sich vereinnahmt und so weiter. wie gesagt, das ist jetzt nicht unsere Situation hier, aber ich finde eben, man sieht, dass es doch alles, also dass unsere Gemeinden, so wie wir sie kennen, total anfällig sind für alles Mögliche. Und der Staat kann eben kommen und logischerweise macht er das, ist auch total nachvollziehbar, das macht und sagt, ihr macht jetzt zu und fertig ist, und so weiter. Und da, glaube ich, müssen wir wirklich was ändern und zu Familien werden, ja, zu echten Familien, die sich privat auch wirklich kennen, die sich treffen und die einfach auf einer anderen Ebene zusammen sind, wenn es sein muss, und die wirklich Gemeinschaft miteinander haben, die Brot brechen, die beisammen sind, die den Alltag auch teilen miteinander und so weiter. Gut, dann macht man das notfalls eben per Skype, wenn es jetzt, das finde ich gar nicht so schlimm, aber dass man sich wirklich kennt und nicht von diesen ganzen Strukturen abhängig ist. Und ich glaube, das wird jetzt noch wichtiger werden in der Folgezeit. Und ich habe den Eindruck eben, also wie gesagt, es waren ganz viele Vorläufer auch, die schon gesagt haben, hey, es muss, wir müssen aufhören mit diesem organisierten, diesen, also nicht Organisation, das ist nicht falsch, aber ich meine dieses strukturelle Christentum. Und wir müssen anfangen, uns als Familien zu kennen, als zum Beispiel, weiß ich, der Torben Sondergaard oder so. Ich weiß jetzt nicht viel über den, ich halt auch jetzt nicht, das ist jetzt nicht so wichtig oder so. Es gibt noch ganz andere Namen auch und die wirklich das betont haben und dass wir anfangen, wirklich uns zu kennen als Familien und auch dieses Gottesdienst-Ding, so wie wir das kennen, wirklich sein lassen und sagen, hey, wir treffen uns, von mir aus sonntags, darum geht es gar nicht, treffen uns halt sonntags, völlig egal, aber wir sind zusammen, wir beten zusammen, wir reden miteinander und hören, was der Herr uns sagen möchte und geben auch Botschaften weiter nach wie vor, das ist gar keine Frage, aber wir hören auf mit diesen Strukturen, die uns, glaube ich, wirklich, wenn die Zeichen der Zeit so stimmen und es so weitergeht, uns noch hinderlicher sein werden in weiteren Zeiten. Und warum nicht wirklich das Leben teilen, zusammen essen und wirklich auf den Herrn hören, was er zu sagen hat. Und dann ist jeder einbezogen, dann ist nicht immer nur die eine Person, die da vorne steht und alles leitet und die anderen sitzen da und warten und hören zu und finden es auch gut natürlich, was gesagt wird, aber sind völlig unbeteiligt. Und wir, teilweise, ich mir kenne es ja auch aus vielen Gemeinden, dann gibt man eine Zeit, wo man eben auch Eindrücke weitergeben darf und das ist auch gut. Aber warum geben wir eine Zeit, wo wir Eindrücke weitergeben dürfen, statt wirklich einfach nur beisammen zu sein? Und der Herr kann reden und er wird reden, er wird reden und er wird jeden gebrauchen. Und klar wird es da auch mal Unordnung oder was auch immer geben, aber dazu sind wir oder gibt es ja viele reife Geschwister, die prüfen können und die auch mal sagen können, hey, das war jetzt nicht vom Herrn, da lernt man ja auch umzugehen miteinander, ja, und auch einfach mal zu mutig zu sein, zu sagen, hey, das glaube ich war jetzt nicht so und so weiter. Aber ich glaube, wir brauchen das. Wir brauchen diese Gemeinschaft. Es sind so viele hungrige Herzen, die nicht satt werden von diesem Stil, den wir haben, dass von vorne etwas gesagt wird, was auch gut ist, aber man reagiert ja kaum darauf, außer dass man dann vielleicht für sich beten lässt oder, sondern wirklich in Gemeinschaft miteinander sein, eine Familie sein. Liebe wirklich zwischeneinander so haben, einfach einander echt dienen. Und das ist alles nicht von heute auf morgen, das ist mir auch klar. Aber ich glaube, der Herr möchte uns in diese Richtung leiten, damit wir wirklich ihn erleben. Denn das glaube ich, Gott wird sich da niederlassen, wo sein Volk wirklich da geht. Und so wie es hier am Anfang auch in Jeremia heißt, ich lese es noch einmal vor am Ende. In Jeremia 6, da war es nämlich im Vers 16, so spricht der Herr, tretet auf die Wege, seht und fragt nach den Pfaden der Vorzeit, wo denn der Weg zum Guten sei und geht ihn, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wie viele Leiter sind echt am Ende, weil sie ihre One-Man-Show durchziehen? Und das ist nicht nötig, denn dann ist eine ganze Gemeinde und die ganze Gemeinde sollte mitmachen, ja? Und Gott sagt, tretet auf die Wege, fragt nach dem Pfaden der Vorzeit und lest das in der Apostelgeschichte, wie die gelebt haben, was die erlebt haben, ja, wie die zusammen waren. Und dann eben Aber leider heißt hier, wir wollen ihn nicht gehen, diesen Weg. Und deswegen ist, glaube ich, schon die Zeit der Fischer schon fast vorbei. Und es wird so ein bisschen jägermäßig jetzt in dieser Zeit, uns dahin zu bringen, echt Gemeinde zu leben. Und, aber es ist noch nicht so, dass es wirklich ernst, also es ist jetzt klar, es ist ernst, aber es sind erst so die ersten Wehen, sag ich mal. Und dann Vers 18, darum hört ihr Nation und erkenne du Gemeinde, was mit ihnen geschieht, was mit dieser Zeit geschieht. Und ja, das ist mein Gebet, dass wir wirklich lernen, Familie zu sein, uns zu kennen, uns anzurufen, skypen, treffen, was auch immer geht und das im Fokus haben und wirklich anfangen, dass unser Herz brennt füreinander, für den Nächsten und der Herr uns aufs Herz legen kann, heute ist der und der dran, du musst mit dem reden, das ist wichtig für den und nicht heute ist Sonntag 10 Uhr und du musst in der Gemeinde sitzen und dann hast du deine, da bist du Christ, ja, sondern wirklich ein aktives Leben als Christ und das wirklich wie so ein Organismus ist einfach, ja, an einer Stelle heißt es, dass der ganze Organismus wächst durch die Unterstützung der Bänder zwischen den ganzen Organen, ja, also diese und das klingt so lebendig alles, wenn man sich das anhört, ja, und dann ist jeder mit Einbeziehung, jeder hat die Pflicht auf Gottes Geist und auf sein Wort zu hören und zu tun, was da drin steht. Und keiner kann sagen, meine Pflicht ist erfüllt, indem ich sonntags da war. Und vielleicht, ja, vielleicht mag ich mich auch täuschen, aber vielleicht schneidet Gott das jetzt ab, dieses ich gehe Sonntag hin und habe mein Christsein erfüllt, damit wir anfangen aufzuwachen und zu sagen, Christsein muss mehr sein als das. Christsein ist nicht Struktur und so weiter, sondern Christsein ist, ich höre auf den Geist Gottes und tue, was er mir sagt. Und ich lese die Bibel und ich sehe da drin, da steht, hey, geh zu deinem Nächsten und liebe ihn, diene ihm, tu etwas. Und das sagt genauso, gib Zeugnis, predige, tu all das, was der Herr dir sagt, ja. Und zu deinem Nachbarn, der unbekehrt ist, aber auch zu den Leuten, die bekehrt sind. Und lebe mit ihnen, teile dein Leben mit ihm, gib ihm weiter, was der Herr dir gegeben hat, bete für sie, tu das alles und werdet eine Familie, ja. Und das ist wirklich, das ist momentan echt, finde ich, kenne ja einige Gemeinden, Armutszeugnis, wie viele Christen, also mit ihrer normalen Familie ganz, ganz viel machen, aber sich außer Gottesdienst und diese offiziellen Veranstaltungen eigentlich so gut wie nie mit ihren Geschwistern auseinandersetzen. Und das kann es nicht sein, denn wir sind alle eine Familie, ja. Und das ist auch, warum wir gern mit euch Kontakt haben und auch mit vielen anderen Gemeinden so rundherum. Weil wir zusammengehören und ihr seid unsere Geschwister, wir sind eure Geschwister. Und wir gehören zueinander, wir werden die Ewigkeit miteinander verbringen. Und deswegen müssen wir anfangen, aus diesem Kasten auszubrechen und wirklich unser Leben teilen miteinander und alles, was der Herr uns gegeben hat und wirklich einander lieben. Und ja, das ist meine Sehnsucht, dass wir das in dem Vordergrund haben, dass wir uns treffen und essen, hier Brechen des Brotes, Gebet, auch Lehre, all das, aber als Familie und nicht mehr als struktureller Kasten, der immer gleich bleibt und sich nie verändert. Das ist mein Gebet und betet doch einfach über dieser Botschaft und fragt den Herrn, fragt ihn einfach, ja, fragt ihn, was da für euch drin ist, was ihr tun könnt, aber lasst uns eine Antwort auf diese Zeit haben.